Willkommen zurück in Frère Johns Buch Ich bin der Weg, seine Auslegung des Neuen Testamentes. Jetzt geht es um den Weg zum Vater. Mit Kapitel 13 sind wir bei der Stunde Jesu angelangt, seinem Hinübergehen zum Vater, das mit dem jüdischen Passafest zusammenfällt. Dieser Vorgang nimmt wegen seiner ungeheuren inhaltlichen Dichte im Johannesevangelium einen Platz ein, der in keinem Verhältnis seiner zeitlichen Dauer steht. 7 Kapitel 13 bis 19. Das ist mehr als ein Viertel des Evangeliums, um eine Zeitspanne von weniger als 24 Stunden darzustellen. Die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas stellen dem Bericht von Leiden und Tod Jesu die Schilderung des letzten Abendmahls voran, bei dem Jesus während des Essens in Taten und Worten die Bedeutung seines bevorstehenden Todes erklärt. Johannes geht in derselben Richtung einen Schritt weiter, indem er eine Symbolhandlung Jesu beschreibt und sie anschließend erklärt. Die Worte Jesu gehen über in ein langes Lehrgespräch mit den Jüngern, das dann in einem Gebet an den Vater aufgenommen und zusammengefasst wird. Der ganze Abschnitt, Kapitel 13 bis 17, wird gewöhnlich mit dem Begriff Abschiedsreden bezeichnet. Sie stellen den letzten Willen, das Testament Jesu dar, eine Grundordnung für die Gemeinschaft, die seinen Auftrag weiterführen wird, nachdem er zum Vater gegangen ist. Mit einer vielsagenden Geste zeigt Jesus zuerst, wer er ist und enthüllt die tiefste Bedeutung seines Kommens und Weggehens. Hier werden wir zwar nicht Zeugen davon, wie er Brot und Wein zu Trägern seines gebrochenen Leibes und seines vergossenen Blutes macht, doch ist der Vorgang von ähnlicher Bedeutsamkeit. Jesus legt sein Obergewand ab und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er nimmt den Platz eines Sklaven ein oder tritt an die Stelle dessen, der einem anderen die höchste Ehre erweisen will. Auf diese Weise vollzieht Jesus, der Herr und Meister, eine atemberaubende Umkehrung der üblichen Ordnung. Es ist ein Akt des Dienens, der Reinigung und vielleicht noch stärker ein Akt voller Zärtlichkeit. Kurz, er enthüllt die tiefste Bedeutung der Liebe, die ihre höchste Erfüllung einen Tag später am Kreuz erfährt. Eine Liebe, die vom Ursprung her göttlich und nicht menschlich ist, die aber durch das Leben des Sohnes und in ihm menschlich geworden ist. Indem Jesus sein Geheimnis auf diese Weise enthüllt, nimmt er einen Standort ein, der den Menschen unzugänglich ist und durchbricht alle irdischen Kategorien. So müssen die Jünger die Fähigkeit, ihm ähnlich zu werden, ihm nachzufolgen, erst von ihrem Meister empfangen. Symbolisch gesprochen, sie müssen ihm erst erlauben, ihnen die Füße zu waschen. Petrus hat dafür kein Verständnis. Er reagiert zunächst mit Verweigerung, die dann aber schnell ins Gegenteil umschlägt. In eine Großzügigkeit, die wiederum fehl am Platz ist, weil sie zu schnell vorankommen will und damit überheblich wird. Seine Beziehung zum Meister ist noch zu menschlich. Er verlässt sich immer noch zu sehr auf sein eigenes Verständnis von Jesus, auf seine eigene Fähigkeit, ihm nachzufolgen. Petrus will letztlich sein eigenes Leben leben. Er sieht immer noch nicht die Notwendigkeit ein, sich hinzugeben, zu empfangen. Mit anderen Worten, Petrus und seine Gefährten können einfach den wahren Grund nicht begreifen, warum Jesus weggehen muss, wenn er seinen Auftrag erfüllen will. Jedoch erst sein Weggehen ermöglicht ihnen, ihm auf dem Weg des Dienens und der Liebe, auf dem Weg zum Vater nachzufolgen. Ohne diesen Akt der Selbsthingabe bis an das Ende, an den Tod, wäre Gottes Liebe nicht vollkommen Fleisch geworden in der menschlichen Geschichte. Sie wäre nur ein Abstraktum, ein Ideal oder ein Wunschtraum ohne die Gewähr, dass sie jemals zum Zuge kommen wird. Weil Jesus sich jedoch aus Liebe selbst erniedrigt und seinen Jüngern die Füße wäscht, werden sie in der Lage sein, sich untereinander genauso zu verhalten. Sie haben ein Beispiel, dem sie folgen können und werden nun ihrerseits gesandt. Die Erhöhung Jesu, die nur die andere Seite seiner aus Liebe geborenen Erniedrigung ist, ist die einzige Weise, wie die gläserne Mauer um eine in narzisstischer Selbstbetrachtung eingeschlossene Welt zerbrochen und ein Weg zur Gemeinschaft mit dem Vater eröffnet werden kann. Daraus folgt nun auch, dass die Hinrichtung Jesu die machtvolle Manifestation des Bösen auf einer höheren Ebene paradoxerweise zur Verwirklichung der Pläne Gottes beitragen muss. Sie wird zu dem Weg, auf dem die Erhöhung Jesu geschieht und auf dem er zum Vater gelangt. Das heißt nichts anderes, als dass der Satan unwissentlich und unfreiwillig am Erlösungswerk Gottes mitwirkt. Diese Tatsache ist dem Johannes von allen Evangelisten am deutlichsten bewusst, eine Tatsache, die sich so schwer unverzerrt darstellen lässt. Das erklärt das hohe Maß an Ironie, das er hier verwendet. Diese Ironie wird zum Beispiel deutlich in den Worten des hohen Priesters, deren verborgener Sinn weit wichtiger ist als der offensichtliche. Es ist besser für euch, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Kapitel 11, Vers 50. Ähnlich zeigt Johannes mit seiner Darstellung des Judas, in welchem Ausmaß die Liebe des Sohnes den Geist des Bösen neutralisiert. Jesus weiß von Anfang an, wer ihn verraten wird. Und doch behält er ihn bei sich im engsten Kreis. Noch in dem Augenblick, als Judas drauf und dran ist, ihn auszuliefern, gibt er ihm ein weiteres Zeichen seiner Zuneigung, indem er einen Bissen Brot mit ihm teilt. Die folgenden Worte stellen eine überraschende Verbindung zwischen dieser freundschaftlichen Geste und der feindlichen Absicht des Judas her. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tu bald. Kapitel 13, 27. Es wäre ein Trugschluss nun zu meinen, dass Jesus und der Satan ähnliche Anschauungen oder Pläne hätten oder dass die Tat des Judas, der dem Licht den Rücken kehrt und die Nacht hinausgeht, in irgendeiner Weise gerechtfertigt wäre. Jesus ist erschüttert, Kapitel 13, 21, verletzt durch die Untreue eines seiner engsten Gefolgsleute. Aber gerade indem er diese Verletzung akzeptiert und mit Liebe beantwortet, entwaffnet er Satan und stellt ihn in den Dienst des Lebens. Die fürchterliche Macht des Bösen kann nie mit ihren eigenen Waffen besiegt werden. Nur Liebe, die vergibt und ins Leiden einwilligt, kann den Tod von innen heraus besiegen und ihn in einen Weg zum Leben verwandeln. Judas geht und die Kräfte des Bösen machen mobil. Jesus beginnt sein letztes Gespräch mit den Jüngern. Die Parallele zwischen diesen Kapiteln und dem fünften Buch Mose ist schon oft herausgestellt worden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Abschiedsrede, die eine scheidende Führerperson, dort Mose, hier Jesus, vor ihren Gefolgsleuten hält. Der Anführer spricht Worte der Ermutigung und des Trostes angesichts der Tatsache, dass er bald nicht mehr da sein wird. Außerdem gibt er Anweisungen für das künftige Leben der Gruppe, für ihre Beziehungen untereinander und zu ihren Gegnern. In erster Linie will eine solche Rede den Hörern helfen, einander und den gemeinsamen Wurzeln treu zu bleiben. Mit anderen Worten, sie spielt dieselbe Rolle wie die Satzung, die Verfassung einer Vereinigung. Das fünfte Buch Mose erinnert an das Wunder des Exodus und an das Wanderleben in der Wüste. Es betont dabei besonders, dass Gott das Volk aus freiem Willen und völlig unverdient erwählt hat. Es ermahnt die Gläubigen, sich auf Gottes Wegen zu halten, das heißt, seine Gebote zu erfüllen, um so ihr Erbe zu erhalten, das gelobte Land, Fruchtbarkeit, Ruhe und die ständige Anwesenheit Gottes in ihrer Mitte. Die Gläubigen haben diese Worte den künftigen Generationen weiterzugeben. So wird ein Volk geboren und wird inmitten der menschlichen Geschichte ein lebendiges Zeichen für Existenz und Wesen des Gottes Israels. Johannes nun spricht nicht ausdrücklich vom Bund, aber es wäre nicht falsch, in den Abschiedsreden einen Kommentar zum neuen Bund zu sehen, den Jesus durch sein Hinaufgehen zum Vater schließt. Die Jünger müssen verstehen, dass das Weggehen ihres Meisters an einen Ort, an den sie nicht gelangen können, notwendig, ja sogar heilvoll ist, denn es ist die Vorbedingung für eine ganz neue, eine tiefere und dauerhaftere Art der Anwesenheit. Dieses Weggehen ist die andere Seite seines Kommens. Es stellt eine neue, umfassende Gemeinschaft her. Indem er geht, hinterlässt er das Geschenk der geschwisterlichen Liebe, das existenzielle Zeichen von Gottes Gegenwart inmitten der Welt. Schon für die Menschen des Bundes war das Gesetz zuerst und vor allem ein Geschenk Gottes. Mit diesem Geschenk setzte Gott seinen Bund in Kraft und machte sie zu seinem Volk. Das neue Gebot, von dem hier die Rede ist, ist sogar noch eindeutiger ein Geschenk und kein Befehl, denn ein Mensch kann es gar nicht mit eigener Kraft in die Tat umsetzen, wie sehr er sich auch anstrengen mag. Wenn es tatsächlich gelebt wird, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott selbst wirkt und anwesend ist. Jesus versucht auf verschiedene Weise, den Sinn seines Weggehens zu erklären. Er geht, um im Haus seines Vaters einen Platz für seine Jünger vorzubereiten, bevor er kommt, um sie zu sich zu holen. Er selbst ist der Weg zum Vater, Kapitel 14. Sein Abschied macht es möglich, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zur vollkommenen Gemeinschaft wird. Weil Jesus weggeht, um beim Vater zu sein, können die Jünger seine Werke tun, ja noch größere. Sie werden hingehen und reiche Frucht tragen. Der Aufstieg Jesu zum Vater wird eine neue Form seiner Gegenwart auf den Plan rufen. So sagt er in Kapitel 14, 18: Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Mit anderen Worten, Jesus wird den Vater bitten, ihnen einen anderen Beistand zu geben, der immer bei ihnen bleiben wird. Das Wort Beistand, griechisch Parakletos, bedeutet Helfer, Verteidiger, Tröster. Es kommt hauptsächlich in der Gerichtssprache vor, der Anwalt, der die Angeklagten verteidigt. Hier meint es Gottes aktive und wirksame Gegenwart unter seinen Jüngern, die treue Unterstützung inmitten der Anfechtungen in einer feindseligen Welt. Dieser andere Paraklet wird sogleich mit dem Geist identifiziert, der die Jünger in der Wahrheit Jesu bewahren wird, und kurz darauf erklärt Jesus, wie sich das zutragen wird. Der Geist wird die Glaubenden auf dem Weg Jesu in die ganze Wahrheit führen, auf dem Weg, der Jesus ist. Dieser aufsteigenden, aktiven Bewegung wird jedoch eine absteigende entgegengestellt, denn wir dürfen nie vergessen, dass wir es in allererster Linie mit einem Geschenk Gottes zu tun haben. Der Geist kommt, um zu verkünden, was kommen wird, griechisch ta erschomena. Indem Johannes diesen apokalyptisch gefärbten Ausdruck verwendet, deutet er vorsichtig an, dass mit der Wahrheit, um die es geht, die völlige Offenbarung der Pläne Gottes gemeint ist. Der Geist wird dafür sorgen, dass die Botschaft Jesu nie zum toten Buchstaben wird, sondern immer eine lebendige Quelle des Lebens bleiben wird. Durch seine Gegenwart gestärkt, werden die Jünger Zeugnis von ihrem Herrn ablegen und so eine Welt erschüttern, die in der Überzeugung lebt, die Sache Jesu vereitelt zu haben. Das Kommen des Geistes schließt nicht aus, dass Jesus selbst kommt. Jesus kommt zu den Seinen. Mit dem Vater kommt er zu denen, die ihn lieben und wohnt bei ihnen. Im ersten Teil des Evangeliums kommt Jesus, um die Welt zu retten. Diesmal kommt er zu denen, die sein Wort halten. Sie werden ihn sehen, aber die Welt wird ihn nicht mehr sehen. Dieses zweite Kommen erwächst aus seiner Abwesenheit. Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Kapitel 14, 28. In Zukunft wird es für die Jünger am wichtigsten sein, in Jesus zu bleiben, wie die Reben am Weinstock bleiben müssen, um Frucht zu bringen, Kapitel 15. Der wahre Weinstock, ein Bild für Gottes Volk, ist bei Jesus zusammen mit denen, die zu ihm gehören. Jesus und die Gemeinschaft der Jünger sind keine getrennten Größen, denn diese Gemeinschaft besteht nur insofern, als sie in ihm bleibt. In Jesus zu bleiben, das heißt vor allem, seine Gebote zu halten, namentlich das Gebot, die Schwestern und die Brüder zu lieben und dafür das Leben hinzugeben. Jesus spricht seine Jünger als seine Freunde an, nicht bloß als Knechte oder Diener. Seine Freunde wissen, was sie tun und haben eine direkte Beziehung zum Vater. Das Leben der Jünger wird nicht leicht sein. Die Welt, die ihren Meister ans Kreuz gebracht hat, wird ihnen in Opposition, ja in Feindschaft entgegentreten. Aber ihr Leben wird durch die volle Gewissheit, dass die Liebe Gottes in Jesus die feindliche Welt entmachtet hat, durch unerschütterlichen Frieden und Freude gekennzeichnet sein. Offensichtlich begreifen die Jünger das alles zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und doch drängt es Jesus, es ihnen zu sagen, weil er seinen Blick in die Zukunft gerichtet hat. An drei verschiedenen Stellen sagt er: Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. In diesem Augenblick, am Ende einer langen spirituellen Reise, schaffen es die Jünger endlich zu glauben, dass ihr Meister von Gott gekommen ist. Kapitel 16, 30. Aber alles, was mit seinem Weggehen zu tun hat, warum und wozu er weggehen muss, bleibt für sie immer noch unbegreiflich. Um dies zu verstehen, muss bei ihnen noch eine weitere Erleuchtung geschehen. Das wird erst als Folge der Auferstehung möglich sein. Sie sehen nicht die Notwendigkeit, sich die Füße waschen zu lassen. Sie begreifen auch nicht, was zwischen Jesus und Judas abläuft. Zunächst einmal verstehen sie nicht, dass Jesus im Begriff ist, sie zu verlassen und an einen Ort zu gehen, wohin sie ihm nicht folgen können. Als sie es aber begreifen, stellt sich bei ihnen nur ein tiefes Erschrecken ein. Thomas bringt ihren gegenwärtigen Verstehenshorizont gut zum Ausdruck mit seiner Frage: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg wissen? Bevor sie als Folge des Weggehens Jesu den Geist erhalten haben, erscheint ihnen jedes Reden von diesem Weggehen und seinem Sinn wie pures Kauderwelsch, wie eine fremde Sprache, die sie noch nicht verstehen. Die Jünger sind geradezu blind vor Kummer über die herannahende Stunde des Abschieds und der Zerstreuung. Sie ertragen die volle Wahrheit nicht. Auch der Glaube, der ihnen zugewachsen ist, wird der Prüfung in dieser Stunde nicht standhalten. Jesus weiß schon im Voraus, dass alle ihn verlassen werden. Ganz allein muss er seiner Zukunft ins Auge sehen. Sowohl der Weg Jesu wie auch der seiner Jünger führen durch die Erfahrung der Trennung, der schmerzlichen Einsamkeit, die erst volle Gemeinschaft möglich macht. Das ist der Grund für die tröstenden Worte, die Jesus vor dem Abschied den Jüngern zuspricht. Es ist auch der Grund, warum Jesus seine Abschiedsrede mit dem großen Gebet in Kapitel 17 abschließt. Jesus, der sich schon auf dem Weg zum Vater befindet, denkt an seine Jünger, die noch in der Welt sind, und bittet, dass sie gleichen Anteil erhalten an der Einheit, in der Vater und Sohn verbunden sind. So werden sie vor den Mächten der Zerstreuung und Zerstörung geschützt. Ihre Einheit in der Liebe wird das Zeichen dafür sein, dass sie nicht in der todgeweihten Welt gefangen sind, sondern dass in ihnen die lebensspendende Gegenwart Jesu und des Vaters wirksam bleibt. So sind die Jünger bei Jesus und von jetzt an dazu berufen, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Sie sind Abgesandte, genauso wie Jesus vom Vater gesandt ist. Wenn es so aussieht, als interessiere sich Jesus für die Welt als solche nicht mehr, liegt das nicht daran, dass Gott sie nun endgültig abgelehnt oder verurteilt hätte. Im Gegenteil. Es ist nach wie vor die Aufgabe Jesu, dafür Sorge zu tragen, dass die Welt glaubt und in ihm den erkennt, den Gott gesandt hat. Aber von nun an wird diese Aufgabe von seinen Jüngern erfüllt werden und von denen, die ihnen folgen. Die Gemeinschaft der Glaubenden, die durch die Jahrhunderte hin existiert und die wir die Kirche nennen. In der Existenz dieser Gemeinschaft, in ihrer Einheit mit dem Vater und dem Sohn und untereinander, bleiben Jesus und sein Werk in der menschlichen Geschichte gegenwärtig. In ihr scheint die Herrlichkeit Gottes, seine strahlende Liebe in der Finsternis der Welt. Die nächste Episode heißt: Das ist euer König. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.